Das 17. Sommerland wird präsentiert von Megamalle, das Festival der Mallorca-Stars am 8. August in Magdeburg. Mit dem Hashtag Sommerland gibt es 15% auf deiner Eintrittskarte. Das 17. Sommerland wird unterstützt von Rheinland Akustik und Balearic Event Experts, deine Partner für Veranstaltungen und Technik im Rheinland und auf den Balearen. Ballermann, jetzt geht der Spaß von vorne los, auch wenn das Wetter momentan nicht ganz so mitspielt. Carlos Lucio ist genervt von Betrunkene, nicht Betrunkenen und der Fluch von Santa Ponza.
Das 17. Sommerland, der Podcast aus Mallorca mit Ingo Wohlfeil und Gästen.
Was war das für ein Kunstwochenende auf Mallorca? Art Cologne Palma, die renommierte Kunstmesse im Kongresspalast. 88 Galerien waren dabei, 10.000 Zuschauer sind gekommen und sahen Werke von Ellen von Unwerth in der Altstadt. Oder sie bestaunten das teuerste Werk der Ausstellung, einen Anselm Kiefer für 1,3 Millionen Euro. Der fand zwar keinen Käufer, aber Palma feierte sich für seine Kunstszene. Das war mal was echt anderes. Aber um uns mal langsam wieder aus den Sphären der Hochkultur hinaus zu bewegen, Till Schweiger war auch da, nach langer Zeit mal wieder in der Öffentlichkeit, ohne Begleitung, dafür in üblich mittelgesund wirkender Zerknirschtheit, womit wir wieder bei der Subkultur angekommen sind. Heute eine leicht verkürzte Ausgabe von Das 17. Sommerland, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm-Ausgabe, bevor wir dann am Freitag an dieser Stelle aktuell schon von den ersten Opening-Tagen berichten können. Und zum Thema Opening noch ein kleiner Hinweis. Es gibt kurzfristig noch Schnäppchen zu schlagen, je nachdem aus welcher Region du anreist. Wenn du zum Beispiel am Donnerstag zum Bierkönig Opening fliegen willst, dann zahlst du ab Nürnberg 50 Euro, Berlin, Hannover 70, Stuttgart 90, Leipzig gibt's ab 90 Euro, Köln ab 100 Euro und in München wird's dann leider etwas teurer mit Flugpreisen ab 220 Euro. In Hamburg und Frankfurt wird's auch bitter. 260 Euro. Die Rückflüge am 20. April, die sind tatsächlich auch von Region zu Region unterschiedlich. Am teuersten München, da geht der Spaß ab 350 Euro los, aber man kann ja auf Nürnberg ausweichen, Klammer auf 50 Euro. Auch Berlin recht teuer, 300 Euro, aber moderat dafür. Hamburg ab Montag für 120 Euro, Frankfurt gibt es ab 90 Euro und Hannover sogar für 50 Euro. Also große Preisunterschiede beim Transport über die gesamte Republik verteilt. Da lohnt es sich tatsächlich momentan noch so ein bisschen die Preise zum Opening zu beobachten, wenn du noch dabei sein möchtest. Das gleiche gilt für die Hotelpreise. Einer, der spontan gebucht hat, ist DJ Bundy, der jetzt gerade seine Après-Ski-Saison in Österreich beendet und demnächst wieder in der Latino-Bar auflegt. Hier noch sein Hoteltipp.
Ich bin aktuell noch bis 18. April, das Wochenende vom Bierkönig-Opening, hier beim Après-Ski in Sölden aktuell. Nun habe ich überlegt, eventuell mal nach Flügen zu schauen. Jetzt habe ich das getan und hatte eigentlich gefühlt die letzten 2-3 Jahre, als ich nach Mallorca geflogen bin, keinen Flug mehr unter 200 Euro hin und zurück. Und jetzt habe ich gesehen, dass ab Nürnberg, da wo ich auch langfahren muss, um nach Hause zu kommen, Flüge zwischen 50 und 90 Euro hin und zurück. Und war sehr, sehr überrascht, dass es wieder Flüge gibt. Und muss natürlich da noch neben dem Flug auch nach Hotels schauen. Habe mich dann auf das Obelisco Hotel mal so ein bisschen festgesetzt, was bei Check24 und bei Booking so um die 195, 198 Euro, also knapp 200 Euro kostet für 2 Übernachtungen im Doppelzimmer eine Person. Und habe dann aber direkt auf der internen Hotel-Website nochmal geschaut, weil ja dort auch mal die Hotelzimmer angeboten werden. Und bin dort beim Hotel Obelisco direkt im Doppelzimmer für eine Person auf 114 Euro gestoßen. Als guter Tipp und Ratschlag von mir auch mal direkt auf die internen Webseiten zu schauen, weil da kann man dann wirklich Geld sparen.
Soweit der Lifehack von DJ Bundy, dem Après-Ski-Schnäppchenjäger aus dem Ötztal. An dieser Stelle begrüße ich wieder an meiner Seite den Chef vom Ed Dürmsche Sommerland 1 und Sommerland 2, der Mann, der am Mittwoch 47. Geburtstag feiert und deswegen auch schon richtig aufgeregt ist, denn er will nichts dem Zufall überlassen. Hallo Carlos Lucio.
Hallo Ingo, guten Tag. Ja genau, ich freue mich nicht über meinen Geburtstag, das ist nicht ein spezielles Datum für mich, aber dieses Jahr wollte ich etwas Besonderes machen. Sommerland 1 ist auch 2 Jahre alt, ab Mittwoch 15. Und ich habe gedacht, perfekt, können wir organisieren eine kleine private Party. Wir werden einladen Freunde, Bekannte und auch ein paar Prominente von dieser Szene. Du wirst natürlich auch eingeladen.
Oh, muchas gracias. Wer kommt denn alles an Prominenten?
Mike Rogers, Oliver Deville, Ike Hüftgold, Franzi, Issy Glück, natürlich meine Frau.
Anna-Maria Zimmermann.
Genau, meine Schwiegereltern, meine Tochter, kommen auch Pedro Marin, Juanmi Ferrer, auch von Kai Restauration, auch Pedro von der Hoteliers.
Und Palma Beach.
Ja, genau, Palma Beach, Mika Ferrer. Haben wir eine lange, lange Liste von, wie gesagt, Freunden und auch wichtige Leute von dieser Szene, weil ich wollte natürlich profitieren, das ist mein Geburtstag von Sommerland und auch machen eine kleine Opening-Party für die Saison.
Hast du eigentlich genug Bier im Keller? Weil es ist ja nicht nur dein Geburtstag, sondern wir haben jetzt das Bierkönig-Opening und dann noch das Megapark-Opening.
Etwas wichtig in einem Biergarten, das haben wir immer Bier genug. Denk mal, ich habe 3 Biergarten, haben wir eine große Lager mit vielen Fässern von Reisdorf, Kölsch und auch Bitburger. Apropos, kommen auch die Chefs von Bitburger und auch die Chefs von Reisdorf, kommen auch in meinen Geburtstag.
Aber wo wir da gerade dabei sind, wie viel Liter Bier lagern in deinem Keller, weißt du das?
Oh, ich habe niemals kalkuliert, aber viel. Ich weiß nicht. Aber
also es kann sein, dass zu diesem Bier ein paar Leute verspätet kommen, denn tatsächlich wird gerade bei der Lufthansa gestreikt. Aber die gute Meldung, meine Familie ist auch gekommen während der Streiktage und das ging wirklich problemlos. Und Eurowings, die ja viele Flüge nach Mallorca veranstalten, haben schon angekündigt, sie versuchen den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und das hat in meinem Fall tatsächlich auch geklappt. Also lassen wir uns jetzt nicht irritieren von den Streiktagen. Und eine schöne Meldung habe ich auch wenn das jetzt nichts mit dem Opening zu tun hat, wohl aber mit dem Ballermann. Die Erfinder des Ballermanns war der FC Merowinger. 1972 ist der Name das erste Mal gefallen hier an der Playa de Palma. Und derjenige, der den Namen geprägt hat, wie kein anderer, war Werner Diewe, der Ehrenpräsident der Merowinger. Werner ist letztes Jahr verstorben und die Merowinger haben daraufhin alle ihre Aktivitäten abgesagt, sodass zu befürchten stand, dass sie womöglich nie wiederkommen. Und jetzt die gute Meldung vom FC Merowinger. Sie werden zurückkehren zur Kölschen Woche, die sie selber erfunden haben. Und zwar traditionell in der 2. Septemberwoche. Was da genau geplant sein wird, verraten wir euch in einer der nächsten Ausgaben. Betrunkene an der Playa de Palma. Damit kennt man sich aus und man hat sich an sie gewöhnt. Und weil die Gegend, der sogenannte Ballermann, quasi ein Synonym für Party und Alkohol ist, wurde gleich die ganze Gegend so benannt. Zumindest auf Google. Da heißt Arenal jetzt Betrunkene. Und auch unter dem Begriff Oberbayern findet sich der Zusatz Betrunkene und auch Carlos Lucio hatte ein kleines Problem in den letzten Tagen.
Seit gestern zum Glück haben wir geschafft, schon wieder retten unseren Namen. Aber das war sehr frustrierend, weil ich habe gesehen, weil ich sehe jeden Tag unsere Rezensionen bei Google Maps, weil dort kann ich ein bisschen Feedback haben von unseren Gästen, von Sommerland und Ed Dürmsche. Und ich war überrascht, weil in meinem Handy steht, ich habe gesucht immer Ed Dürmsche und kommt der Name Betrunkene. Ich habe gesagt, was soll das denn? Ich bin direkt gegangen, weil ich bin der Administrator von unserem Profil und das war korrekt. Aber in der Name und auch in der Map und Name von das Lokal war Betrunkene. Nach Kontaktieren mit Google, wir konnten nichts machen, weil haben uns erklärt, das war eine koordinierte, randalierte Aktion. Ich weiß nicht, wie viele Leute, Local Guides, die haben ein Konto bei Gmail. Du kannst gehen, egal in welches Lokal, und du kannst eine Änderung, Empfehlung Sugerir Cambios auf Spanisch. Und dort, du kannst deine, wie Local Guide, du kannst zum Beispiel sagen, dass die Uhrzeit ist falsch oder die Straße ist nicht korrekt oder der Name ist nicht korrekt. Und du kannst schreiben deine Empfehlung, was ist korrekt. Was passiert, wenn jemand macht so koordiniert, weiß nicht wie viele, 40, 50, 100 Leute, provoziert das der Google-Algorithmus, ändert dein Name. Und das ist bei uns passiert.
Und wie hast du das jetzt rückgängig machen können?
Was haben wir gemacht? Das haben wir gefragt, unsere ganzen Freunde, Bekannte und Mitarbeiter und die Familien von unseren Mitarbeitern machen genau das Gegenteil. Schon wieder den Namen von das Lokal, ändern den richtigen Namen und auch posten ein Foto von unserem Eingang, wo steht klar, das heißt Edömsche. Und haben wir geschafft. Seit gestern, wir sind schon wieder...
Ohne Zuhilfenahme von Google.
Absolut keine Hilfe. Wir haben kontaktiert 3-4 Mal in der Callcenter und der Hotline und sie haben gesagt, dass sie können nichts machen. Einfach ich wie Administrator schon wieder bestätigen den Namen, hochladen Fotos von unserem Lokal, die heißt richtig Edömsche, und auch einfach die Local Guides sind wichtiger für den Algorithmus, und diese Local Guides oder Leute mit Gmail-Konto, die waren die Einzigen, die können den Algorithmus in der richtigen Platz. Das bedeutet, haben wir nur selbst geschafft, nicht mit der Hilfe von Google.
Aber das kann jetzt auch eine Art Kampf werden, ja? Also der Gegenschlag der Saboteure, wenn die jetzt wieder 100 Leute animieren, um den Namen umzubenennen, hast du das gleiche Problem?
Ja, genau. Ich würde haben, aber ich empfehle, bitte lass mich ein paar Wochen in Ruhe.
Also ehrlich gesagt, diese Aktion ist ja gerade erst Journalisten aufgefallen vor ein paar Wochen. Betrunkene für Arenal stand da schon länger, nur es hat niemand wahrgenommen, bis das tatsächlich jetzt rausgekommen ist. Ich fand es ja wirklich eigentlich sehr lustig, aber bei dir hatte das dann seine Grenzen.
Ja klar, weil ein Scherz ist natürlich, wenn du änderst den Namen von Arenal, das kann lustig sein, aber wenn ein private Geschäft hast und auch so wichtig, wenn für mich ein Ziel, wir sind bei 4,5 Sterne und haben wir immer bei Dömsche immer sehr positive Bewertungen und Rezensionen, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wenn jemand geht in unser Lokal, findet der richtige Name, nicht dieser Name, betrunken, das ist nicht, okay, das war für mich, hat mir mein Kopf ein bisschen beschäftigt die letzten 10 Tage, und ich hoffe, das machen diese Konspiration gegen andere. Und das ist koordiniert bei Tweets oder Telegram, ich weiß noch nicht, wo war, aber ich hoffe, die nächste Konspiration ist gegen andere Leute, nicht gegen uns.
Jetzt gucken wir erstmal in den Südwesten, wo Carlos eigentlich angefangen hat hier mit seiner Karriere auf Mallorca als Hotelmanager. Wir haben letzte Woche hier eine Meldung gehabt. Es gab in einem Hotel einen Unfall. Da ist der Boden des Speisesaales weggesackt. Es gab Gott sei Dank nur 2 leicht Verletzte. Das Ganze ist geschehen im Hotel Safiro Rey Don Jaime. Und als wir vor ein paar Tagen drüber geredet haben, sagtest du mir, auf diesem Hotel lastet ein Fluch. Wie kommst du darauf?
So, ich war Hotelmanager in Santa Ponsa, jetzt existiert nicht mehr dieses Hotel, jetzt ist ein puro Hotel, das war Club Santa Ponsa, ganz, ganz oben. Das war ein super schönes Hotel mit einem Meerausblick, Wahnsinn. Von 2003 bis 2009 ungefähr. Aber wir wussten alle, dass unten direkt in der Playa ein richtig schönes Hotel, heißt Rey Don Jaime, hat ja etwas komisch war dort. Ich habe gehört von Mitarbeiter, die hat dort gearbeitet in Nacht, wie Rezeptionistin von Nacht. Das war ein Geist dort nachts. Alle hatten Angst zum Laufen.
Geist.
Ja. Für mich natürlich war ein Spaß. Aber das war auch bekannter, dass in den 90 war eine riesengroßen Feuer in dem ganzen Hotel. Ich denke, die war 500, 600 Gäste evakuiert. Und 2 Verletzte. Aber auch, das war auch bekannte, dass jeder Winter war immer 1 oder 2 Personen gestorben. Das war normal im Winter in Hotels, wenn du hast Publikum relativ alt, normalerweise von Statistik, jemand vielleicht hat einen Herzinfarkt oder jemand stirbt. Okay, wenn jemand Hotelmanager ist, du bist gewohnt, du weißt die Protokoll, dass du musst. Aber bei mir passierte nur einmal in meiner ganzen Karriere, aber in diesem Hotel war jedes Winter etwas. Und für uns war dieses Hotel sofort, wenn ich habe gelesen letzte Woche in die Presse, der Name, ich habe gedacht, oh, das kann ich sein, schon wieder. Arme Leute, die sind die Besitzer von diesem Hotel, die, ja, die können.
Ist man als Mallorquiner eher so abergläubisch?
Supersticioso.
Ah, kann sein, ja, kann sein. Okay, vielleicht, das war nur übertrieben, weißt du, die Legende, die Leute rennen viel, vielleicht kein Mensch ist gestorben oder vielleicht das war kein Geist, vermutlich. Aber du weißt, dass viele Leute leben zum Reden. Sicher ist, dass in den 90 war ein großer Unfall mit Feuer. Das war sehr dramatisch und sehr bekannt. Und auch, was aktuell passierte letzte Woche, das ist sicher, dass ich wollte bestätigen, ich habe gesucht in die Presse und den Rest, ja, vielleicht sind einfach Gerüchte, ja, Gossips.
Was es mit den übersinnlichen Phänomenen in Santa Ponsa auf sich hat, dafür habe ich auch den richtigen Gesprächspartner gefunden. Er heißt Oliver Gerhards, er ist Bausachverständiger seit 22 Jahren auf Mallorca und gleich im Anschluss an unser Gespräch werden wir uns nochmal hier zum Thema Aberglauben und Hotels genauer unterhalten. So, jetzt steht das große Opening, die großen Openings bevor, gleich zwei hintereinander. Aus gastronomischer Sicht, also erst Bierkönig, dann in der Woche darauf der Megapark, ist das vollkommen sinnvoll. Zwei Openings hintereinander bedeutet ja zweimal hintereinander auch die Bierstraße voll, oder?
Ja, das ist super. Das ist genau wie war immer. Die Konstellation, das sind dieselbe Wochenende, der Opening von Megapark und Bierkönig war nur letztes Jahr. Ich verstehe noch nicht, wo war die Entscheidung. Ich denke, war ein Fehler zu machen, genau, weil, wie gesagt, es ist immer besser zwei Wochenende, denn die Leute können einfach entweder kommen für die zwei Wochenende oder einfach entscheiden, wo fühlen sich besser, bei Bierkönig, Opening oder Megapark. Aber das ist super. Für Leute wie wir haben wir Geschäfte in Gastronomie und auch, dass wir sind Komplement für Megapark und Bierkönig für uns bedeutet zwei Top Wochenende des Jahres.
Das war ein kurzer Podcast zum Start in die langen Playa de Palma Feiertagswochen. Du musst gleich noch den roten Teppich an den Boden festtackern und die Gästeliste ausdrucken. Und wir hören uns alle wieder am Freitag mit unserer Opening-Zwischenbilanz, sofern wir noch leben und wieder sprechen können oder vor allem ganz wichtig, uns noch dran erinnern können. Wolltest du noch was sagen?
Hast du vergessen, unser Sponsor, Megamalle. Megamalle macht zwei Treffungen, zwei nächster Donnerstag, 16 und 23
April,
Donnerstag. Die zwei Tage wird T-Shirts verteilen vom Megamalle Festival in Sommerland Mallorca, Sommerland 2, von 11 Uhr morgen bis 14 Uhr. Und auch, wir werden auch Meet and Greet mit solchen Künstlern von dieser Szene.
Wunderbar. Ja. Danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Und da habe ich hier auch nochmal ganz kurz auf meinen Plan geguckt. Da habe ich auch noch eine kleine andere Information unterschlagen. Peter Wackel kommt nicht zum Bierkönig Opening. Oh mein Gott. Also eine Woche später ist er dann da.
Kommt auch nicht in meinen Geburtstag, aber er hat mich telefoniert, hat sich entschuldigt, das konnte nicht. Er war sehr, sehr nett, sehr korrekt, hat mir Danke gesagt, dass er war eingeladen, aber leider konnte er kommen nicht. Ja.
Also Peter Wackel, übrigens auch da kann man Glückwunsch sagen, 30. Bühnenjubiläum tatsächlich in diesem Jahr. Das wird dann auch groß am Ende des Jahres in Köln gefeiert. Mit Peter Wackel hatte ich übrigens mal ein echt gutes Gespräch über, Achtung, Bausubstanz am Ballermann, der er hier Immobilien besitzt, kennt er sich da recht gut aus und es gab auch einen Anlass. Das war kurz nach dem Unglück im Medusa Beach Club, als die Decke einstürzte und vier Menschen starben. Dieses Unglück jährt sich im Mai zum zweiten Mal und spätestens jetzt, wo in Santa Ponsa wieder eine Decke eingebrochen ist, sollte man sich doch mal die Frage stellen, hat sich seitdem eigentlich was getan? Dazu jetzt die klare Meinung von Oliver Gerhards. Er ist seit 22 Jahren Bausachverständiger auf Mallorca und Kummer gewohnt.
Das 17. Sommerland, das Interview der Woche.
Glaubst du eigentlich an Flüche?
Oh, das ist jetzt mal wirklich eine sehr gewöhnungsbedürftige Frage. Nein, aber ich glaube an Schicksal, dass man selbst bestimmt.
Mein Podcast-Partner Carlos Lucio war mehrere Jahre Hoteldirektor in Santa Ponsa. Und er sagte, mit dem Zafiro Rey Don Jaime war immer was. Da sind Gäste gestorben, da gab's immer Unglücke. Und als ich ihm über dieses Hotel berichtet habe, sagte er, oh, das ist verflucht. Vielleicht ist das eine typisch mallorquinisch-katholische Einstellung, aber sowas wie Flüche gibt's in deinem Sachgebiet eigentlich nicht, oder?
Das würde ich jetzt noch nicht sagen, dass es irgendwie Flüche gibt, aber es gibt ja immer mal so eine Pechsträhne, nenne ich das mal so. Und ich hoffe nicht, dass das Hotel verflucht ist, aber wenn du das so sagst, ich habe letztes Jahr einen Mitarbeiter, meinen langjährigsten Mitarbeiter, da einquartiert für eine Woche, weil wir hatten eine Loge auf dem ATP-Turnier in Santa Ponsa und er hat mich dann kurze Zeit verlassen, nach 12 Jahren Firmenzugehörigkeit. Vielleicht muss ich nochmal drüber nachdenken, über den Flug von dem Saphiro-Hotel.
Also keine Mitarbeiter dort einquartieren.
Nein, auf jeden Fall nicht mehr.
Momentan geht das auch gar nicht, denn das Hotel ist vorsichtshalber geräumt worden. Wieso reden wir über dieses Hotel hier eigentlich gerade? Das betrifft nämlich eigentlich genau den Bereich, in dem du seit 22 Jahren auf Mallorca als Bausachverständiger arbeitest. Es gab ein Unglück, wenn auch kein tragisches. Kannst du mal erklären, was da im Hotel Saphiro Rey Don Jaime passiert ist?
Es ist wohl eine ca. 30 Quadratmeter oder ein Teilstück einer Decke im Erdgeschoss eingestürzt. Da hat sich wohl das Restaurant oder der Speisesaal befunden. Und unterhalb befindet sich Gott sei Dank nichts. Das heißt, die Decke ist einen halben Meter eingestürzt, weil darunter so eine Art Versorgungskeller ist. Aber die sind immer nur so 50, 60, 70 Zentimeter hoch. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch Glück und reden nicht von einem tragischen Unfall mit mehreren Toten, sondern mit leicht Verletzten.
Was könnte die Ursache für dieses Unglück gewesen sein?
Ja, da, also da mache ich mich wahrscheinlich mal wieder sehr unbeliebt, aber in meisten Fällen ist es als hat es irgendwas mit Pfusch am Bau zu tun. Dieses Hotel ist, wie ich recherchiert habe, 1972 gebaut worden. Übrigens genauso alt wie damals das Medusa Beach. Das war auch aus dem Jahr 1972. Und da ist anscheinend sind da Betonträger gebrochen. Und möglicherweise aufgrund von Überlastung oder Feuchtigkeit, die halt in die Betonträger reingegangen sind und dadurch haben die halt nach oder hat der Boden nachgegeben. Was die genaue Ursache ist, glaube ich persönlich, das haben wir bis heute nicht bei Medusa Beach rausgefunden oder wurde nie halt öffentlich gemacht, werden wir wahrscheinlich auch nicht zu 100% erfahren. Aber ich konnte ein Foto finden, was von der Feuerwehr in Santa Ponsa veröffentlicht worden ist. Und da sieht man relativ deutlich, dass da halt die Decke nicht so gut ausgeführt worden ist, wie sie hätte vielleicht ausgeführt werden müssen.
Du hast den Pfusch gerade besonders hervorgehoben. Ist der hier immer noch so allgegenwärtig auf Mallorca?
Also wo ich mich gegen sträube, ist zu sagen, dass Mallorca das ist oder Spanien oder Afrika. Der Name Baufusch ist ein deutscher Begriff und den haben wir in Deutschland genauso, wie wir den hier haben. Und Baufusch kommt oftmals da zustande, wenn es halt, ich sag mal, Arbeiter gibt, die nicht so wirklich gut ausgebildet sind, meist günstige Arbeiter sind oder wenn es darum geht, doch den unternehmerischen Gewinn zu maximieren und unter Umständen ist das auch oftmals ein Schnelligkeitsproblem.
Wie sehr müsst ihr denn hier unter Druck arbeiten?
In meinem Job als Bauprojektmanager ist die Zeit immer ein wichtiges Thema. Die Qualität geht aber immer voraus, muss man ganz klar sagen. Und bei solchen Hotels ist, sag mal so, ist die Zeit und das Geld wahrscheinlich vor der Qualität dabei. Dieses Hotel wurde 2014, 2015 umgebaut und mehrfach wohl auch saniert oder renoviert. Und ich bin mir ziemlich sicher, man wird irgendwann herausfinden, dass da halt unter Umständen auch, ich sag mal, nicht so qualitativ hochwertig gearbeitet worden ist, wie das vielleicht notwendig gewesen ist. Also wir müssen ja auch dazu sagen, das ist ein Gebäude von 1972, das ist für ein Haus an sich kein Alter. Mhm. Ja, also von, wenn wir in Deutschland im Sachverständigenwesen davon reden, sagen wir, nach 40 Jahren muss ein Haus saniert werden. Und sie haben halt eine Langlebigkeit von 80 bis 100 Jahren. Aber 1972, da sind wir gerade mal 53 Jahre her. Also das darf nicht zu einem Einsturz führen.
Ich habe gelesen, dass womöglich auch ein hoher Grundwasserspiegel der Grund gewesen sein könnte, dass es zu diesem nicht allzu tragischen, aber doch zu dem Unglück kam.
Bestimmt hat Feuchtigkeit hat immer was damit zu tun. Also das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe am Meer. oder was sind es, 100 Meter? Ich weiß es nicht, aber viel mehr sind es, glaube ich, nicht. Und da haben wir natürlich den Meereswasserspiegel, der dann halt natürlich auch ein bisschen was dazu tut. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, wenn da halt die ganze Zeit Feuchtigkeit ist oder hohe Meereswasserspiegel ist, da haben wir zum einen Salzeintrag, was nie gut ist für eine Struktur. Und dann haben wir natürlich auch noch die Probleme, dass halt die Fundamente unter Umständen unterspült werden könnten und dann halt vielleicht ein bisschen wegsacken. Grundsätzlich ist es aber so, dass halt die Häuser und vor allen Dingen die Hotels auch sehr sicher gebaut werden sollten und auch sicherlich wurden. Und sowas wurde natürlich auch immer berücksichtigt. Ja, also mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass da irgendjemand hingegangen ist und hat gesagt, oh, das sind aber irgendwelche Risse in den Wänden oder in den Decken oder sonst irgendwas. Sondern das war wahrscheinlich jetzt ein Spontanbruch, der da passiert worden ist und die Ursache liegt im Untergrund. Aber wie gesagt, ich glaube da oftmals eher an menschliches Versagen. Und wenn es vor 10 oder 15 oder 20 Jahren passiert ist, als dass jetzt auf einmal der Meeresspiegel sich so dermaßen verändert hat, dass die ganzen statischen Berechnungen von damals auf einmal nicht mehr gelten.
In den 70er Jahren oder Anfang der 70er Jahre ist ja eigentlich hier die gesamte Küste zu betoniert worden.
Ja.
Du hast gerade schon erwähnt, den Medusa Beach Club aus dem Jahr 1972, jetzt dieses Hotel aus dem Jahr 1972. Ganz, ganz viel ist in den letzten 50 Jahren hier entstanden, mit wahrscheinlich auch der gleichen Bausubstanz. Müssen wir uns da jetzt Sorgen machen?
Ich glaube, dass die Bausubstanz aus diesen Jahren sicherlich mehr schlecht als recht ist. Ja, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Was wurde denn da verwendet?
Es wurde einfach gebaut. Es wurde einfach und es wurde günstig gebaut. Ja, es wurden Betonstrukturen gebaut, die im Grunde genommen nicht viel Möglichkeiten lassen, da halt Änderungen vorzunehmen. Ja, das heißt, es sind Betondecken, das sind Betonträger da drin, die sind natürlich mit Eisen innen drin verstärkt. Heutzutage sehen die anders aus, als sie noch vor 50 Jahren waren. Dann kommen da Füllsteine rein, die im Grunde genommen diese Decke halt, ich sag mal, so ebnen, dass da halt ein Belag aufgebracht wird. Dann kommt noch eine Betonschicht drauf, meistens Fälle so 4-5 Zentimeter armiert. Das heißt, da kommt eine kleine Eisenmatte rein, damit man halt nicht durch diese Füllsteine durchtritt. Aber diese Art von Bauwerk lässt halt nicht viel Spielraum zu, dass du dann halt irgendwelche Änderungen übernimmst. Das ist eine sehr gute und eine sehr sichere Bauweise, aber eine einfache. So, und Hotels werden halt immer mal, oder fast jedes Jahr wird es ja jedem Hotel wird irgendein Umbau gemacht, irgendeine Verbesserung angestrebt. Oftmals sind es kleinere Eingriffe, manchmal sind es größere Eingriffe. Und da wird, glaube ich, viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt, dass das halt auch qualitativ hochwertig durchgeführt wird. Dass halt Strukturen, die halt angegangen werden, auch verstärkt werden und nicht halt schnell umgebaut werden. Ja, also ich will da gar niemandem einen Vorwurf machen, aber ich glaube, wir sind hier alle auf Mallorca in dem Bereich sehr geldgetrieben. Und dann versucht man natürlich so günstig wie möglich, so schnell wie möglich, so eine Maßnahme umzusetzen. Ich hoffe, dass ich mich irre, dass es so sein sollte. Und ich glaube und hoffe auch nicht, dass das halt jetzt alle Gebäude aus den 70er Jahren betrifft. Aber ich denke schon, dass halt dieser TÜV, dieser Gebäude-TÜV, eine ganz wichtige Geschichte darstellt.
Wie oft findet der statt?
Lass mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Ich glaube, das ist notwendig ab Gebäuden von 50 Jahren Alter, also mit einem Alter von mindestens 50 Jahren. Und dann, ich glaube, entweder alle 5 oder 10 Jahre muss der durchgeführt werden. Da müsste ich aber tatsächlich nochmal recherchieren. Aber sicherlich hat der seine Berechtigung, dieser Gebäude-TÜV. Und dann darf man nicht eins vergessen, alles, was am Meer liegt, hat auch noch einen Salzeintrag. Das heißt, Salzwasser ist aggressiv, greift die Struktur oder halt auch die Substanz an. Und da ist es dann halt so, dass dann halt noch viel mehr Augenmerk darauf gehalten werden sollte, dass die Substanz sich nach wie vor in einem guten Zustand befindet.
Wie ist denn das heutzutage, wenn hier ein Hotel neu gebaut wird? Ist das auch noch eine einfache Bauweise oder ist das dann wirklich eine Gebäudeform, die auch 100 Jahre Wind und Wetter aushält?
Also das ist heute natürlich eine ganz andere Hausnummer. Heutzutage, ich habe mal mit einem Statiker drüber gesprochen bei einem Umbau, der mir halt bei einem Umbau solche Träger eingerechnet hat, dass wir die kaum ins Haus reinbekommen haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch ganz beisammen ist, weil das ja kaum zu realisieren ist, was wir da tun und auch sehr, sehr teuer ist. Und dann sagte er zu mir, Oliver, du musst eins bedenken, ich stehe mit einem Bein immer im Knast. Ja, also heutzutage ist das viel strikter und strenger. Und dann sind die Nutzlasten viel größer, als sie vor 50 Jahren waren. Und ich glaube auch bei den neuen Bauten haben wir doch eine höhere Sicherheit, dass das halt vernünftig gebaut werden wurde, als wie vor 50 Jahren in dieser schnellen, billigen Bauweise.
Wir haben vorhin schon mal über den, oder immer wieder über den Medusa Beach Club geredet. Das Unglück mit damals 4 Toten jährt sich jetzt zum 2. Mal. Was hat sich da eigentlich getan seit dem Zeitpunkt des Unglückes?
Also bislang, laut meinen Informationen, gibt es keinen Abschlussbericht. Und ich glaube auch nicht, dass der irgendwann mal so wirklich veröffentlicht wird, dieser Abschlussbericht.
Woran liegt das?
Man will ja sicherlich auch keine Panik verursachen dabei. Also das war's halt.
Aber die machst du mir jetzt gerade. Wenn du sagst Panik, dann denke ich, das betrifft die gesamte Bausubstanz an der Playa.
Nein, das ist Quatsch. Aber wenn du an die Playa gehst, also ich bin schon lange nicht mehr an der Playa de Palma gewesen, in Arenal. Aber vor 1-2 Jahren habe ich da noch Zeitungs- oder Interviews gegeben für die eine oder andere Zeitung. Ich glaube, wir waren auch mal unterwegs und haben uns die Substanz da anguckt, die Balkone, wo der Beton abgeplatzt ist, wo halt die Balkone mehr mit Netzen eingerichtet waren als halt mit Farbe. Das war ja schon, glaube ich, sehr klar, was da nicht in Ordnung ist. Aber es muss einfach klar sein, dass diese Objekte viel mehr Pflege brauchen. Und da muss halt was getan werden und da muss sichergestellt werden, dass das auch sicher bleibt. Und Medusa Beach war halt, wie man sagt, die Ursache, dass da halt eine Terrasse erstellt worden ist, wo sich 21, 22, 25 Leute, ich weiß es nicht genau, drauf aufgehalten haben, wo sich normalerweise niemand aufhalten sollte. Das ist einfach eine Wartungsterrasse gewesen und nicht eine begehbare Terrasse. Oder eine nutzbare Terrasse, also eine nicht nutzbare technische Terrasse gewesen.
Da wird ja auch seit 2 Jahren über die Schuldfrage diskutiert und viele Experten sagen, das ist ein Mix aus allem
gewesen. Natürlich ist das auch so. Das sind viele Sachen, die da vorgekommen sind. Ja, aber sicherlich ist derjenige erstmal schuld gewesen, der halt zugelassen hat, dass da oben ein Publikumsverkehr herrscht, der nicht herrschen durfte oder hätte herrschen dürfen da. Wir haben auf Mallorca, das möchte ich vielleicht noch abschließend mal sagen, sehr viele tolle Unternehmen und Bauunternehmen und Handwerker etc. Die sind mit Sicherheit sehr gut mittlerweile geschult. Ich glaube, wir sollten uns auf eines berufen und auch ein bisschen auf unseren, sag mal, eigenen Menschenverstand. Wenn ich irgendwo was sehe, was halt nicht sicher aussieht, sollte ich es vielleicht auch nicht nutzen. Das hätte im Saphiro Hotel keiner wirklich auch vermutet dabei. Aber wenn man was sieht, dann sollte man vielleicht auch mal den Mund aufmachen. Ja, und ich glaube, wenn man da mit offenen Augen durchgeht, dann sieht man das eine oder andere. Und wir müssen natürlich ein bisschen vertrauen darauf. Vor allen Dingen sollten wir halt fordern, dass auch die Politik da was tut und dass halt auch die Gesetze, die wir haben, auch durchgesetzt werden. Und wenn wir nochmal über Medusa sprechen, da gab es ja einen negativen Gebäude-TÜV von 2023. Es hat noch niemand was getan. So, und dann ein Jahr später stürzt was ein und der Eigentümer sagt, er hätte von diesem Bericht keine Kenntnis gehabt. Wer hat jetzt Schuld? Ist es der Eigentümer oder ist es das Amt, das nichts durchgesetzt hat? Also da gibt es viele Sachen dabei. Aber grundsätzlich kann man ja dazu sagen, es wurde da oben ein Publikumsverkehr zugelassen, um Geld zu generieren, um Platz zu schaffen.
Was war so dein spannendster Fall hier auf Mallorca?
Da gab es eine ganze Menge. Ein ganz, ganz spannender Fall war mal einer meiner größten Projekte, die ich nachher mal gemacht habe, war eine Sanierung von so einem Schwalbenhaus. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese weißen Schwalbenhäuser, die vor allen Dingen dann im Südosten waren. Und da hat mich der Kunde angerufen.
Du meinst dabei Camp de Mar?
In Andrat ist auch eins davon und eins davon durfte ich mal begutachten. Und bei der Begutachtung ging es dann halt um die Dachbeschichtung und die sind ja meistens weiß. Ja, das sind ja die weißen Schwalbenhäuser, Möwenhäuser oder wie auch immer sie dann halt genannt werden. Von einem Architekten, der an sich gar kein Architekt ist, sondern Designer. Aber dieses Design halt hergestellt hat und das wieder, naja, das ist eine lange Geschichte. Und derjenige, der halt diese Sanierung gemacht hat, nach kurzer Zeit kam es dann zu Rissen in der Oberfläche, in der Beschichtung. Und dann durfte ich dann mein detektivisches Gespür ansetzen und habe dann dabei herausgefunden, dass er den Dachlack, den er da genommen hat, an sich ein Lack war für Landmaschinen.
Landmaschinen?
Ja, er hat tatsächlich dann Farben eingekauft, Lacke eingekauft, womit die Dachbeschichtung gemacht hat, 700 Quadratmeter. Und dann halt habe ich das in ein Labor gegeben, habe dann herausgefunden, wer der Hersteller war und habe dann mit dem Hersteller gesprochen, der mir dann auch bestätigt hat, dass er das geliefert hat, das Material, und dass das halt hergestellt worden ist, um Autos zu lackieren, nicht Dächer. Oder ein anderer Fall, ich hatte einen Kunden, bei dem ging regelmäßig die Klimaanlagen kaputt. Und er hat einen sehr, sehr netten Installateur, der ihm dann halt die Klimaanlagen immer ausgetauscht hat, immer 3.500 bis 4.000 Euro das Stück, also diese Innengeräte. Und dann war wieder eins kaputt und dann hat er mich gefragt, ob ich mir das mal anschauen konnte. Ich bin ja selber kein Ingenieur, habe dann meinen Mitarbeiter mitgenommen darüber und wir gucken uns die Maschine an, konnten nichts feststellen und wollten dann gerade die Deckenklappe wieder zumachen und dann sagt mein Kollege, ah, da tropft. Und dann sind wir hingegangen, habe ich gesagt, dann lass uns mal abstellen und mal das gucken, worum es tropft. Und dann haben wir die Leitung abgemacht und dann hatte da jemand ein 1-Euro-Stück reingemacht zwischen dem Anschluss von dem Rohr und der Maschine, sodass der Wasserfluss unterbrochen worden ist und deshalb funktioniert das nicht. Also ich glaube nicht, dass von Werk her dort ein 1-Euro-Stück eingebaut worden sind, sondern das war eine sehr, sehr gute Maßnahme, glaube ich, halt um Reparaturmaßnahmen zu rechtfertigen.
Mit anderen Worten, dieser Handwerker arbeitet nicht mehr für deinen Kunden.
Ganz bestimmt nicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das 17. Sommerland, der Podcast aus Mallorca. Mit Ingo Wohlfeil und Gästen.